Einige Hörgänge. Hörbare Stadtspaziergänge an Orte politischer Selbstberechtigung. Station 15, Sperrzone, Gemeindebau, Wohnen im Spekulationsobjekt. Gemeindebau Ginskeyhof, Johannesgasse 9 bis 13.
Willkommen in der Parallelgesellschaft. Hier im Gemeindebau wollten die Österreicher und Österreicherinnen lange unter sich bleiben. Alle, die nicht die österreichische Staatsbürgerinnenschaft hatten, sollten draußen bleiben. Zugang zum sozialen Wohnbau des Roten Wien hatten lange Zeit nämlich nur österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Eine Regelung der Stadt verwehrte den Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen so den Zugang zu einem Viertel des Wiener Wohnungsmarktes. Welche Möglichkeiten hatten also Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen, die über die Anwerbeabkommen nach Wien kamen? Ursula Reger ist Wissenschaftlerin am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Akademie der Wissenschaften. Sie schildert die Situation auf dem Wiener Wohnungsmarkt, wie sie bis weit in die 80er Jahre Bestand hatte und teils immer noch besteht.
Der Zugang zum Wohnungsmarkt wird durch zwei wesentliche Dinge determiniert. Das ist einmal das Geld. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung, um eine Wohnung anzumieten oder zu kaufen? Und auf der anderen Seite hat es Segmente gegeben, die zugänglich waren und Segmente, die nicht zugänglich waren. Nicht zugänglich war damals der Gemeindebau. Dann gibt es noch zwei Segmente, nämlich den genossenschaftlichen Wohnbau und den Bereich der Eigentumswohnungen. Hier sind die monetären Einstiegshürden sehr hoch und darum waren diese Segmente für Arbeitsmigranten oft auch nicht erreichbar, einfach weil es sehr viel kostet. Und was dann geblieben ist, ist der Sektor der privaten Mietwohnungen, die sich in Wien hauptsächlich damals im gründerzeitlichen Baubestand befunden haben. Das waren sehr oft Substandardwohnungen, die relativ billig waren. Und das ist eben diese gesamte Zone entlang des Gürtels, wie wir sie auch kennen, der sich also von Döbling also bis hinunter Favoriten etc. zieht.
In solchen Substandardwohnungen ohne Heizung, Bad, WC und oft nicht einmal fließendes Wasser in der Wohnung lebten damals 8 von 10 Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. Es waren oft Wohnungen in heruntergekommenen und lange nicht sanierten Zinshäusern, sogenannte Spekulationsobjekte. Um den höchstmöglichen Gewinn aus dem Haus zu holen, wurden sie zu verhältnismäßig hohen Preisen an Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten vermietet. Etwa ein Drittel wohnte zudem in Untermietverhältnissen ohne Kündigungsschutz oder Mietobergrenzen. Für diese schlechten Wohnungen bezahlten Migranten und Migrantinnen auch wesentlich mehr als Österreicher und Österreicherinnen. Der Quadratmeterpreis, den die Migranten und Migrantinnen bezahlten, lag Mitte der 80er Jahre durchschnittlich bei etwa 47 Schilling, was fast das Doppelte des gesamtösterreichischen Durchschnitts war. Viele nutzten daher auch die Möglichkeit, zusätzlich als Hausbesorger und Hausbesorgerinnen zu arbeiten und so in eigenen Dienstwohnungen für Hausbesorger und Hausbesorgerinnen unterzukommen. Diese waren zumeist zwar auch klein und in schlechtem Zustand, die Kosten für diese Wohnungen waren aber sehr viel niedriger. Im Anwerbeabkommen selbst war vorgesehen, dass die Unternehmen für eine Wohnmöglichkeit der angeworbenen Arbeitskräfte sorgen sollten. Daher stellten einige Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eigene Firmenunterkünfte oder Zimmer in Wohnheimen zur Verfügung. Die Firmenunterkünfte waren für die Arbeiter und Arbeiterinnen entweder kostenlos oder es wurde ihnen eine Benutzungsgebühr vom Einkommen abgezogen. Mitunter wurde so viel wie auf dem privaten Wohnungsmarkt verlangt, obwohl die Zimmer meist mit mehreren Kollegen oder Kolleginnen geteilt werden mussten und obwohl sie wenig komfortabel waren. An ein Familienleben war in diesen Unterkünften nicht zu denken, weil oft Geschlechtertrennung vorgeschrieben war. Arif Akilic vom Arbeitskreis des Archivs der Migration beschreibt das Ankommen in einer typischen Firmenunterkunft.
Die Menschen sind am Südbahnhof angekommen, wurden von den Firmen abgeholt und man hat dann auch Heime für sie organisiert gehabt, größtenteils, wo 4 Personen, 6 Personen, 8 Personen, ein paar Spinte und das Bett. Draußen beim Eingang ist eine Kochnische, Zimmer-Küche-Wohnung war das.
Laut Anwerbeabkommen hatten Unternehmen zwar für Wohnmöglichkeiten zu sorgen, Größe und Qualität der Unterkünfte war dort aber nicht geregelt. Auf individuelle und menschliche Bedürfnisse wurde meist wenig bis gar nicht Rücksicht genommen. Die angeworbenen Arbeitskräfte sollten sich vor allem finanziell rechnen. Systematisch kontrolliert wurden die bereitgestellten Unterkünfte ebenfalls nicht. Diskriminierung im Wohnbereich war also ein großes Problem für Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen und viele waren von den Wiener Verhältnissen enttäuscht. Die Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten selbst hatten auch nur wenige Möglichkeiten, gegen diese Diskriminierung vorzugehen. Verständigungsschwierigkeiten, fehlende Informationen über das Mietrecht und über Anlaufstellen für Beschwerden oder auch ein unsicherer Aufenthaltsstatus und Angst, sich an die offiziellen Stellen zu wenden. Das alles waren Hindernisse, einer Diskriminierung selbst etwas entgegenzusetzen. Arif Akilic beschreibt mögliche Strategien, dennoch die eigene Wohnsituation zu verbessern.
Also mir haben die Leute gesagt, dass sie mit Firmenleitungen immer über Wohnungen gesprochen haben, dass sie sehr schlechte Wohnungen haben. Und vor allem in den Firmen an Menschen, die die Sprache konnten, wie sie eine Lösung finden können. Aber im freien Wohnungsmarkt haben sie dann selber durch die Kommunikation mit Menschen, wie kommst du zu einer Wohnung, gibt es in diesem Haus eine Wohnung, ich würde gern auch und so weiter. So hat man dann angefangen, selber eigene Wohnungsprobleme zu lösen.
Die Wiener Politik hätte eine wirksame Möglichkeit gehabt, der Diskriminierung am Wohnungsmarkt etwas entgegenzusetzen. Die Öffnung der Gemeindebauten auch für Menschen ohne österreichische StaatsbürgerInnen schafft. Im Gemeindebau wären Qualität und Kosten der Wohnungen für alle einheitlich gewesen. Immerhin zahlen die Wiener und WienerInnen ohne StaatsbürgerInnenschaft die gleichen Steuern wie die Wiener und WienerInnen mit StaatsbürgerInnenschaft. Sie leisten also ebenfalls ihren Beitrag zum Bestehen des sozialen Wohnbaus in Wien. Trotzdem gab es in Wien kein politisches Interesse, die Gemeindebauten auch für alle zu öffnen. Denn der Zugang zum Gemeindebau war lange durch Parteibuchwirtschaft bestimmt. Menschen ohne Wahlrecht waren daher keine Zielgruppe für die Politiker und Politikerinnen des Roten Wien. Zusätzlich war der österreichische Wohlfahrtsstaat geprägt von einer nationalistischen Sichtweise. Nur Menschen mit österreichischer Staatsangehörigkeit sollten Zugang zu staatlicher Unterstützung haben. Auch die Gewerkschaft, die ja für alle Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen Vertretung sein sollte, hat diese Ungleichbehandlung lange mitgetragen, sagt Bernhard Pechinik, Migrationsforscher an der Uni Salzburg und der Donau-Uni Krems.
Hier haben die österreichischen Sozialpartner und die Gewerkschaften, anders als die deutschen oder der italienischen Gewerkschaften, immer mitgetragen die Spaltung von Arbeitnehmern in Inländer und Ausländer. Und haben mitgetragen die Idee, die die österreichische Politik lange geprägt hat, dass ausländische Arbeitnehmer praktisch eine Bufferzone sind, die man bei eben Krisen schneller abbaut etc. Also hier haben wir einfach eine sehr nationalistische Gewerkschaftslinie gehabt, bislang Ende der 90er Jahre, die blockiert hat die Gleichstellung von ausländischen Arbeitnehmern in anderen Bereichen.
Eine Verbesserung der Wohnsituation ergab sich erst langsam. Einerseits investierten die Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten selbst in ihre Wohnungen, andererseits investierte auch die Stadt nach und nach in verschiedene Wohngegenden. Der Zugang zum Gemeindebau wurde aber erst 2006 und nur auf Druck der Europäischen Union geöffnet. Es wurde nämlich eine EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung von langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen erlassen. Pechinik erklärt, was das bedeutet.
Es gibt diesen Status des langfristig ansässigen Drittstaatsangehörigen. Das ist in Österreich der Status Daueraufenthalt EG oder Daueraufenthalt Familie EG. Die Personen, die diesen Rechtstitel haben, sind gleichgestellt. Also das heißt, müssen die üblichen 2 Jahre Aufenthaltsdauer in Wien nachweisen und die sozialen Kriterien, aber sozusagen spielt die Staatsbürgerschaft keine Rolle. Diesen Titel bekommt man nicht automatisch, sondern wenn man nach 5 Jahren im Land lebt und vor allem Einkommenshürden erfüllend praktisch, dass man sich selbst erhalten kann. Also der Titel hat gewisse Hürden. In Wien, meines Wissens, so knapp 60% der Nicht-EU-Bürger haben diesen Titel, 40% haben ihn nicht. Das heißt, wenn sie diesen Titel nicht haben, haben sie auch keinen Zugang zum Gemeindebau.
Der Zugang zum Gemeindebau ist für Menschen ohne österreichische Staatsangehörigkeit also nach wie vor nicht ohne Hürden. Dennoch hatte die Öffnung der Gemeindebauten einen Effekt, wie Ursula Reger mit Daten der Statistik Austria ausführt.
Die neuesten Daten zeigen, dass es sehr wohl vor allem bei Migranten aus der Türkei sehr starke Veränderungen gegeben hat nach der EU-Richtlinie und nach der Öffnung des Gemeindebaus im Jahr 2006. Im Jahr 2001 haben 12% türkische Staatsangehörige im Gemeindebau gewohnt und im Jahr 2011 waren es dreimal so viele, nämlich 36%. Also das ist schon eine deutliche Steigerung. Für Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien ist ein ähnlicher Trend aber abgeschwächt. Da waren es 2001 8% und es sind 2011 22%. Das heißt, es hat einen Effekt gegeben der Öffnung des Gemeindebaus, dass das sozial Schwächere mit einem geringeren Einkommen jetzt tatsächlich in den Gemeindebau haben ziehen können.